Apfelvogelstories.
Geschichten aus dem Untersuchungsamt.
Mit Anne
und Flo.
Wir berichten euch vom gammligen Fleisch,
krankmachenden Bakterien,
Tierseuchen,
verfälschten Olivenöl,
saurem Wein
und einfach allen Stoffen, die nicht in unsere Lebensmittel gehören.
Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Hi Anne.
Hi Flo.
Ich muss sagen, ich bin heute richtig gespannt. Ich bin gut drauf. Ich habe einen für mich sehr, sehr persönlichen Gast heute. Haben wir da. Ich freue mich riesig.
Ich freue mich trotzdem auch.
Ja.
Allein schon, weil du so gut drauf bist.
Na, wir haben heute jemanden da, mit dem habe ich studiert. Der ist jetzt Professor. Der muss schon ein bisschen schmunzeln, weil ich so gut drauf bin. Wir haben heute einen Professor Dr. Simon Hammann zu Gast. Der ist Lehrstuhl, ist das, oder? Sind wir beim Lehrstuhl mittlerweile?
Ja, wobei Baden-Württemberg das Lehrstuhl angeschlossene Professursystem nicht mehr hat.
Naja, er ist jetzt auf jeden Fall an der Uni Hohenheim Professor für Lebensmittelchemie und analytische Chemie.
Genau.
Und ich bin froh, dass wir dich da haben, Simon. Hallo.
Danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
Ja, weil wir haben schon ziemlich viel geredet. Was wir noch nie so richtig geredet haben, ist eigentlich das, was wir sind eigentlich alles Lebensmittelchemiker. Simon, wir zwei haben Lebensmittelchemie studiert, die Anne hat Lebensmittelchemie studiert. Wir haben noch nicht so richtig beleuchtet, was eigentlich ein Lebensmittelchemiker macht oder was für eine Disziplin das eigentlich ist. Ich kenne so, Simon, korrigier mich, oft hört man, wir Lebensmittelchemiker sind die, die die Chemie ins Essen rühren. Was sagst du dazu?
Da muss ich natürlich widersprechen. Also erstmal in erster Abgrenzung der Lebensmittelchemie zur Lebensmitteltechnologie beschäftigen wir uns weniger damit, wie die Lebensmittel tatsächlich hergestellt werden. Das ist sicherlich auch ein Aspekt, den wir beleuchten. Unsere Expertise kommt aber eher auf der anderen Seite dann rein. Wie können diese Lebensmittel beurteilt werden? Also was sind die Inhaltsstoffe? Wie verhalten die sich im Lebensmittel? Und wie können wir die Lebensmittel sozusagen auf ihre Güte, auf ihre Qualität und auch auf ihre Sicherheit beurteilen? Das kennt ihr ja besonders gut.
Ja, das machen wir jetzt eigentlich ja täglich. Du bringst es den Studenten bei. Spielt auch eine Rolle, was passiert mit dem Stück Fleisch, wenn ich es in der Pfanne brate, beispielsweise.
Ja, wo fängt man da an? Da passiert natürlich alles Mögliche. Die Inhaltsstoffe interagieren mit sich selber. Wir haben einen hohen Temperatureintrag. Wir kriegen die Bräunung. Das sind ja alles schon mal Zeichen, dass sich was tut. Wir kriegen eine Aromenentwicklung. Auch diese Aromen hatten irgendwelche Vorläufer im Lebensmittel, die über Reaktionen, die wir auch verstehen können, nachvollziehen können, abgebaut werden. Und dafür gibt es eben auch lebensmittelchemische Forschung, die sich mit sowas beschäftigen.
Das hat vielleicht nicht jeder im Fokus, aber ich meine, dieses Thema ist genauso Wissenschaft, Naturwissenschaft, wie irgendwie eine Raketenwissenschaft. Weil, korrigier mich, da hat sich schon viel getan. Also vor 100 Jahren, keine Ahnung, ob man da so viel wusste mit uns über unsere Lebensmittel, was da passiert und so weiter.
Nee, natürlich nicht. Wissen baut ja immer auf vorheriges Wissen auf. Also ich finde es umgekehrt relativ beeindruckend, was man vor 100 Jahren schon mal wusste. Ich finde es, wenn man so diese Paper mal aus den frühen 1900ern anschaut, was die rausgefunden haben, mit wirklich rudimentären Methoden, nicht mit diesen hochtechnischen, instrumentellen Methoden, die wir heute haben, sondern sehr viel nasschemische Sachen, das finde ich durchaus beeindruckend. Also ich bin eher überrascht, was man vor 100 Jahren schon wusste, aber das Wissen steigt natürlich, die Detailtiefe steigt, die Breite steigt, aber es wird halt auch, sagen wir, herausfordernder. Die Inhalte werden mehr, die Fragestellungen werden andere. Also es wird auf jeden Fall nicht langweilig.
Es wird nicht langweilig, das denke ich auch. Weil, Anne, welche Inhaltsstoffe in Lebensmitteln kennst du?
Du meinst jetzt die ganz allgemeinen Gruppen?
Naja, oder das vermutlich, was du sagen wirst, was Otto normal denkt, was im Lebensmittel drin ist.
Ja, Fett, Kohlenhydrate, Eiweiß, fängt man doch erstmal an, oder?
Ja,
aber genau, und dann kann man die Fraktionen unterteilen.
Genau.
Erst können wir schon die Eiweißfraktionen in Aminosäuren unterteilen, genau. Die Fett in die einzelnen Fettsäuren. Und dann kommt man vom Hundertstel ins Tausendstel und stellt irgendwann fest, dass man ein paar Tausend oder ein paar Zehntausend Komponenten in so einem Lebensmittel drin hat.
Ja, genau. Aber wenn man anfängt, das Studium zu studieren, fängt man ja eigentlich auch vorne an, oder?
Genau, man fängt tatsächlich nicht mal am Lebensmittel an, sondern in der naturwissenschaftlichen Grundausbildung. Also die ersten Semester eines Lebensmittelchemiestudiums unterscheiden sich nicht allzu sehr von einem regulären Chemiestudium, anorganische Chemie, organische Chemie, Physik, physikalische Chemie, Biologie, so diese naturwissenschaftlichen Grundlagen. Und dann kommt irgendwann so ein bisschen der Shift, dass es mehr lebensmittelchemisch, technologisch und vor allem eben auch analytische Inhalte dazukommen, die dann das Lebensmittelchemiestudium oder die Lebensmittelchemie stark von der, in Anführungsstrichen, regulären Chemie abgrenzen.
Aber du würdest schon sagen, also das braucht man definitiv, weil in unserem Lebensmittel passiert allerhand Chemisches, oder? Wenn man es einfach mal so schlichtweg so plump sagt.
Ja, auch Physikalisches. Also diese naturwissenschaftlichen Grundlagen braucht man auf jeden Fall, ja, würde ich sagen.
Das heißt aber trotzdem, dass man im Bachelorstudiengang schon dann eine Berührung hat mit Lebensmittelchemie, oder?
Ja, ja. Sagen wir, früher in den Diplomstudiengängen war es so etwa nach 4 Semestern, wo das allgemeine Grundstudium geendet hat und dann die lebensmittelchemischen Inhalte stärker in den Vordergrund kamen. Das ist jetzt zumindest hier in Stuttgart und Hohenheim. Der Studiengang ist an beiden Universitäten angegliedert, ein bisschen früher schon. Das heißt, diese lebensmittelchemische Inhalte wabern jetzt auch schon ein bisschen mehr in dieses Grundstudium rein, damit man den Studierenden eben auch früher zeigen kann, warum sie sich überhaupt für das Studienfach entschieden haben. Das ist ja auch wichtig für die Motivation.
Ja, genau. Also mein Vordiplom sozusagen war rein naturwissenschaftlichem Hintergrund, ohne ja. Lebensmittelchemie.
Das war zäh, weil Simon, wir waren in Physik. Praktikum. Das war halt durchkommen, gell? Also da bin ich jetzt echt froh, dass wir jetzt am Lebensmittel sind und diese komplette Grundlage nicht mehr tun müssen.
Genau, bei mir war es eher die physikalische Chemie, die mich gequält hat, aber ja.
Ja, ich hatte mir die Option offen gehalten, tatsächlich noch auf Chemie zurückwechseln zu können. Deswegen habe ich ein paar Mathe-Scheine extra gemacht und noch physikalische Chemiescheine, was jetzt auch nicht so viel Spaß war, aber hilft ja nichts.
Naja, aber jetzt bist du Professor für Lebensmittelchemie. Ich meine, ja. Das hat man sich bestimmt nicht so rausgesucht im Werdegang. Was hat dich an der Lebensmittelchemie so weit dann doch irgendwann fasziniert gemacht, dass du sagst, okay, ich mag das so weit gehen, dass ich jetzt das den Studierenden beibringe, sogar als eine Rolle als Professor?
War das so geplant?
du siehst mich zweifelnd, ja.
Genau.
Ich bin da stückweise schon reingerutscht. Also das war sicherlich nicht der Plan. Ich wollte promovieren, soweit war das klar, weil mich die Forschung interessiert hat. Ich hatte ein sehr spannendes Diplomarbeitsthema, hatte aber das Gefühl, ich bin noch nicht fertig und ja, ich hatte Lust. Deswegen habe ich promoviert in Hohenheim auch, hatte dann aber eigentlich den Plan, nach einem kurzen Postdoc in die Industrie zu gehen, weil ich die wissenschaftliche Laufbahn für etwas unsicher gesehen habe. Diese Postdoc-Idee hat nicht funktioniert und dann bin ich in eher akademischen Postdoc reingerutscht. Reingerutscht klingt auch wieder blöd, aber reingekommen.
Ja, passiert es ja so, genau. Wie es halt Zufälle halt sich so ergeben.
Es war nicht der Plan A, aber es war ein hervorragender Plan B, wo ich dann mich in der archäologischen Chemie wiedergefunden habe und festgestellt
habe. Das klingt total spannend.
Archäologische genau. Chemie, und das hat irgendwas mit Lebensmittelchemie zu tun. Da genau, muss man uns ein bisschen aufklären.
Im Prinzip ging es um die Rekonstruktion von alten Ernährungsgewohnheiten aufgrund von chemischen Signaturen, die in Tonscherben erhalten bleiben.
Wow.
Warte mal. Du hast aus Tonscherben Fett extrahiert?
Ja, genau.
Also plump gesagt?
Ja.
Und was waren das für Tonscherben?
Wo hast du die aufgetrieben?
Es gibt Museumslagerräume, Lagerhallen voller Tonscherben.
Also du sprichst jetzt wirklich von uralten Tonscherben?
Genau.
Von irgendwelchen Steinzeitmenschen?
Wenn sobald die Leute halt angefangen haben, Keramikgefäße zu verwenden. Stellst du dir mal vor, da drin kocht jemand ein Stück Fleisch. Wenn du eine Hühnersuppe kochst, dann weißt du, da oben schwimmt Fett auf. Das kommt aus den Lebensmitteln raus. Und dieses Fett kann dann in diese Keramiken einziehen. Wenn du so eine Keramik mal anguckst unter dem Mikroskop, siehst du, die ist relativ porös. Das heißt, die hat so wie so eine Art Schwamm, nimmt die das auf. Und wenn das da drin ist, dann kann das auch mal ein paar tausend oder 10.000 Jahre tatsächlich da erhalten bleiben. Nicht in der Form unbedingt, da gibt es dann schon Abbauprozesse zwischendurch, aber es bleibt genug übrig und genug Diagnostisches übrig, dass man daraus dann wieder ableiten kann, was sozusagen original mal darin zubereitet wurde. Und das Spannende daran war, dass es von den Methoden her im Prinzip das Gleiche war, was ich in meiner Doktorarbeit verwendet habe. Es sind die Lipidextraktionsmethoden, die wir haben, es ist GCMS, es ist jetzt auch LCMS mehr, also die Methoden, die wir im Studium gelernt haben, die Ausbildung, die wir dann genossen haben, ist plötzlich in einem völlig anderem Feld.
Komplett anderer Kontext.
Richtig nützlich gewesen.
Super.
Und ich denke, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber wenn ich jetzt schaue, wo Leute, die mit mir studiert oder promoviert haben, gelandet sind, dann ist das alles sehr breit. Es sind die Handelslabore, es ist Pharma, es ist aber auch die Automobilindustrie, es sind Unternehmensberatungen gewesen. Es ist einfach nicht nur Lebensmittel, sondern geht deutlich weiter, rein von der Ausbildung, die man eben genossen hat.
Ja, bis hin zur Archäologie. Ich habe da so was irgendjemand hat es tituliert, der älteste Porridge der Welt. Du hast irgendwie nachgewiesen, dass da irgendwie wohl Getreide und Milch irgendeiner Tonscherbe von vor, keine Ahnung, 5000 Jahren gekocht wurde.
Und auch noch ausgerechnet in Schottland.
Ausgerechnet in Schottland.
Oder was heute Schottland ist. Und wir haben das Wort Porridge sehr, sehr gut versucht zu vermeiden überall, weil es einfach auch nicht in den Daten drin war, zu sagen, die sind zusammen gekocht worden oder sonst was. Deswegen haben wir das ausgeschlossen. Ja, medial war es dann ein zu guter Clickbait, als dass man es hätte auslassen können. Deswegen ist es dann von der Daily Mail vor allem auch so gepusht worden. Ja. Holt man auch nicht mehr ein.
Du beschäftigst dich heutzutage in deiner Forschungstätigkeit hauptsächlich mit, sagen wir, alles, was um das Thema Fett geht.
Genau.
Klar, das was Fett, was jeder kennt, aber auch die ganzen tausenden Mino-Bestandteile und so weiter und so fort.
Was meinst du mit Fett, das jeder kennt?
Naja, ich denke damit halt eben, gute Frage. Ja, ich bin so ein bisschen, ich will es jetzt chemisch, Triacylglyceride, ja, das Öl, das ich mir in die Pfanne gebe, wo ich denke, das ist Öl oder... Ja, einfach ganz plump gesagt, aber da ist viel, viel mehr los, hast du gesagt. Ist das auch das Feld, was dich am meisten interessiert hat dann oder wo es dir am meisten Spannung gegeben hat?
Ja, das hat mich irgendwann gereizt. Also Lipid und Lipidanalytik habe ich schon immer gemacht sozusagen. Damit bin ich ja wissenschaftlich groß geworden. Diese Lipidoxidation, worum es jetzt wirklich geht, ist ein Feld, was meines Erachtens aber immer noch ein bisschen unterversorgt ist sozusagen. Auch das, was wo man sich mit seit 50, 60 Jahren mit beschäftigt. Und immer noch wissen wir aber für viele Abbauprodukte, die nachgewiesen werden können, nicht genau, wie sie tatsächlich entstehen, warum sie entstehen und in welchen Lebensmitteln vor allem.
Also beispielsweise beim Verderb von Fett.
Genau. Und auch, was sie dann tatsächlich mit uns machen. Die Studienlage dazu, was diese Lipidoxidationsprodukte im Körper anrichten können. Man geht davon aus, dass es gibt Hinweise darauf, dass, aber das ist alles noch überraschend vage und das macht's inhaltlich ziemlich spannend und dazu ist dann auch noch der analytische Aspekt. Die Komplexität ist sehr groß, man hat sehr viele Verbindungen, um die man sich kümmern muss. Es ist also eine angenehme Herausforderung und einfach auch ein sehr, sehr spannendes Feld, ja.
Ja, also wenn da so viel los ist, ich stelle jetzt mal eine provokante Frage. Wo steckt mehr Chemie drin, in einem Apfel oder in einer Tütensuppe? Wenn ich das so höre, was du da alles erzählst, dann, ja?
Ja, wie soll man das beantworten? Ist schwierig. Also, das große Problem ist, wir wissen nicht, wie viel Chemie in irgendwas wirklich steckt. Wir haben Daten, wie viel nachgewiesen werden kann, aber es wird quasi jedes Jahr mehr nachgewiesen, weil die Instrumente werden sensitiver, die Auswertungen werden besser. Man kann davon ausgehen, dass wir gerade so ein bisschen immer noch die Spitze des Eisbergs der molekularen Diversität in Lebensmittel kratzen, in biologischen Systemen, was Lebensmittel ja sind, genau das Gleiche. Wie viel ist wo drin? Wir wissen es nicht. Wir können nur sagen, wie viel können wir nachweisen? Und das ist dann wiederum abhängig davon, welche Methoden wende ich an? Sind die Verbindungen eher chemisch homogen, dass er einer Fraktion zugeordnet werden kann, dass ich sie mit einer Methode erwische? Oder brüchte ich 30 Methoden, um tatsächlich die Diversität zu packen?
Ja, man mag es gar nicht glauben, aber in einem Apfel...
Ja, natürlich.
Ist eigentlich, wenn man es genau betrachtet, ist blanke Chemie. Aber halt das, was wir halt als Lebensmittelchemiker als Chemie betrachten... Otto Normal würde sowas ja wahrscheinlich nie als Chemie bezeichnen. Ist das auch so ein Punkt, warum die Leute sagen, in einer Tütensuppe, das ist Chemie und der Apfel ist keine Chemie, schätzungsweise?
Es gibt diese Abgrenzung natürlich chemisch schon, ja, das sieht man mitunter. Das ist ein Spannungsfeld im Lebensmittelbereich. Ich finde, es wird vor allem medial und von der Werbung sehr stark bespielt. Also gerade
eine bestimmte Firma spielt diese.
Bestimmte Hersteller von Tiefkühlkost bespielen diesen Markt sehr gerne.
Genau.
Ja, kann man von halten, was man möchte. Ich halte von diesem Narrativ nicht besonders viel. Ich hatte auch eine Zeit lang gedacht, dass es so ein bisschen Chemiephobie in der Allgemeinheit gilt. Musste mich aber jetzt auch in Gesprächen mit Leuten, die sich besser damit beschäftigen können, die sich also auch diese Abgrenzung chemisch natürlich von der philosophisch-sozialwissenschaftlichen Richtung ein bisschen genauer anschauen, darstellen lassen, dass es diese Chemiephobie in der Bevölkerung nicht wirklich gibt. Die meisten ist es relativ egal.
Mhm.
Es gibt eher eine Phobie bei ChemikerInnen, dass die Allgemeinbevölkerung chemiephobisch ist. Das ist
Ach so,
aber
du denkst so tatsächlich, die Gemeinbevölkerung hat gar nicht so große Probleme im Allgemeinen mit der Chemie.
Nur die
sich damit beschäftigen, denken, die Leute hätten das.
Genau.
Ja.
Also, weiß nicht, so bisschen deckt sich das nicht mit. Beim Lebensmittel habe ich schon den Eindruck, dass da, wenn wir jetzt mit Pestiziden zu tun haben oder anderen Kontaminanten, verseuchen Sachen, Substanzen, chemischen Substanzen, haben die Leute schon Respekt, habe ich immer den Eindruck zumindest.
Ja gut, nicht ganz zu Unrecht. Ich meine, die Substanzen per se sind ja auch toxikologisch kritisch. Es fehlt eben oftmals die Einordnung, was gewisse Schwellenwerte bedeuten und eben in welchen Mengen die vorhanden sind. Plus, ich nehme an, wenn ihr Rückmeldung kriegt, dann ist es eben von einem Teil der Bevölkerung, die da eher besorgt sind, und keiner wird euch eine E-Mail schreiben. Übrigens, ich habe eure Pressemeldung gelesen, das ist mir relativ egal.
Richtig, tschüss. Genau. Man kriegt eher die besorgten E-Mails als die, wo man sagt, ja.
Genau, da ist sicher irgendwie so ein Reporting-Bias.
Ja, genau.
Wow, ja. Spannend.
Sind wir schon ganz schön weit abgedriftet.
Ja, wir sind abgedriftet, aber gell, ja, wir kommen nochmal zum Studium zurück, weil das auch so ein kleines bisschen Werbung für dieses Ding sein soll, auch in Stücken. Was würdest du einem Schulabgänger raten, warum er Lebensmittelchemie studieren soll?
Weil es ein sehr vielseitiges Studium ist. Man hat einen sehr hohen praktischen Anteil. Üblicherweise, auch in Stuttgart und Hohenheim, sind die Kohorten ziemlich klein, das heißt, die Betreuung ist gut. Kommt da nicht in so eine 120 an Erstsemestern an, geht verloren, sondern man ist tatsächlich als Einzelperson da durchaus sichtbar, hat engen Kontakt zu Dozenten und Dozentinnen, und das ist ja auch was Wichtiges. Die Berufsaussichten sind sehr gut. Lebensmittelchemie ist von den Berufsaussichten her ein zukunftssicheres Studium, weil gegessen wird immer.
Genau.
Ja, genau, das ist auch der Grund, warum ich das damals so spannend fand, weil ich fand Naturwissenschaften spannend und dann so was Greifbares wie Lebensmittel, ich weiß nicht, wie euch ging. Das muss jeder tun,
ja, genau.
Täglich, sonst, ja.
Ich hatte auch Chemie angepeilt, dachte dann aber, vielleicht ein bisschen zu abstrakt, das mit den Lebensmitteln, da kann ich mir eher was vorstellen, mache ich halt das. Und das war auch so ziemlich meine Auseinandersetzung mit dem Studienfach. Und dann habe ich während des Studiums festgestellt, dass es sehr, sehr stark auf instrumentelle Analytik und analytische Chemie fokussiert ist, was mir nicht unbedingt bewusst war, als ich es angefangen hatte, aber auch dann noch ganz entgegenkam, weil es durchaus ja ein Alleinstellungsmerkmal ist für dieses Studium, dass man eben diese analytisch-chemischen Kenntnisse hat. Wie war das bei dir?
Ja, genau so. Also ich war super dankbar für den praktischen Teil. Ich habe super gerne im Labor gestanden und die ganzen Analysen gekocht. Also ich habe auch für Theoretiker, ich glaube, der Flo ist eher ein Theoretiker, aber so für Theoretiker in meinem Studiengang habe ich gerne mitgekocht, die dann gesagt haben, Anne, kannst du nicht mal einen doppelten Ansatz machen? Genau, aber...
Naja, ich muss sagen, also dieses Labor, also die Labortätigkeit ist ein Stück weit ein Handwerk auch.
Ja.
Ja? Und ich würde mal sagen, ich bin da nicht der...
Flo ist der die Anne gefragt hätte, ob sie mal einen doppelten Ansatz für ihn mitmachen kann.
Ja, na ja.
Da kann das vielleicht jetzt nicht zugeben.
Nein, das darf ich. Nein, kann ich nicht. Muss ich dementieren. So ist es nicht. Aber natürlich, Laborarbeit ist ein Stück weit auch ein Handwerk. Muss man auch lernen, muss man können.
Ja.
Es schadet definitiv nicht, wenn man genau arbeiten kann, wenn man sowas wie Analytik macht. Also wenn ich Sachen nachweisen muss, dann muss ich an den richtigen Stellen durchaus genau arbeiten können, und ich muss halt eben auch wissen, wo man genau arbeiten kann.
Ich denke, man muss es nicht unbedingt mögen, aber man muss es können, wenn es nötig ist.
Ja, ich glaube, das trifft's gut, aber wahrscheinlich in jedem Beruf so, dass es da verschiedene Aspekte gibt und halt auch eben in der Lebensmittelchemie, wenn man den praktischen Teil betrachtet.
Was man vielleicht auch noch dazu sagen sollte, dass das Studium nicht unbedingt mit dem universitären Abschluss endet. Man bekommt je nach Standort einen Master oder ein Staatsexamen oder ein Diplom. Üblicherweise schließt sich dann aber eben noch das Referendariat, das praktische Jahr beim Untersuchungsamt an, um eben der staatlich geprüfte Lebensmittelchemiker,
also
Chemikerin zu sein.
Bei uns im Haus beispielsweise.
Genau.
Also, genau.
Genau, aber das muss nicht sein. Also muss man kann auch, so wie du, ohne Staatsexamen gut überleben.
Genau. Ja,
kann
offensichtlich.
Es kann auch ohne Staatsexamen was aus einem werden, ja.
Genau.
Zum Glück haben wir eins, Anne. Ja, super. Also, wir hatten schon ein bisschen Grundstudium, viele Grundlagen, Lebensmittelchemie spielt eine Rolle. Hauptstudium geht es dann natürlich auch um Lebensmittelchemie, also um Lebensmittel. Aber ich denke, was viele vielleicht nicht wissen, es gibt noch ganz viele andere Themenbereiche, die in diesem Studium eben auch eine Rolle spielen und die natürlich auch entsprechend behandelt werden. Was sind da die wichtigsten oder was würdest du da anführen wollen?
Genau, also das Hauptstudium soll natürlich die Inhalte des Grundstudiums vertiefen, in dem Fall eben im Master. Es gibt ein bisschen mehr Spezialisierungsmöglichkeiten da auch, aber es gibt eben auch verpflichtende Inhalte, die abgehandelt werden. Das sind dann zum Beispiel Aspekte wie Bedarfsgegenstände. Es geht in der Lebensmittelchemie nicht nur um Lebensmittel, sondern eben auch um alle anderen Sachen, die Menschen im täglichen Gebrauch um sich rum haben. Eigentlich wahrscheinlich alles außer Pharmazeutika, würde ich sagen.
Naja, Kosmetik gehört auch dazu.
Genau.
Genau.
Tabakwaren, Wasser. Das heißt, da gibt es noch einige Teilaspekte, die genau beleuchtet werden. Lebensmittelrecht ist ein Bestandteil, der auch schon abgehandelt wird auf den Universitäten. Nicht ganz so tief, wie es dann eben im praktischen Jahr passiert. Mikrobiologie, Lebensmittelmikrobio, Verfahrenstechnik, Lebensmitteltechnologie, Umwelttoxikologie und Ökotoxikologie, also Umweltchemie und Ökotoxikologie.
Hattet ihr auch Teile mit, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen, mit Ernährungswissenschaften oder so? Also habt ihr da Module dabei?
Auch da gibt es eine Lebensmittelsicherheit, die sich dann eher aus der Richtung der Ernährungswissenschaften dem Ganzen nähert. Auch Biochemie der Ernährung sozusagen ist aber auch ein Bestandteil des Studiums.
Okay.
Das Lebensmittelchemiestudium, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, ist relativ stark vorgegeben von den Inhalten her. Es gibt eine staatliche Prüfungsordnung, die also auch festlegt, welche Inhalte LebensmittelchemikerInnen in ihrer Ausbildung erfahren müssen. Einfach weil, sagen wir mal, die Historie der Lebensmittelchemie eben dieser hoheitliche Auftrag des öffentlichen Verbraucherschutzes ist und deswegen auch die öffentliche Hand vorgibt, wie diese Leute ausgebildet werden müssen.
Okay.
Nichtsdestotrotz, man muss nicht dann hinterher auf dem Amt, so wie wir zwei, Anne, arbeiten. Du hast es vorher schon angedeutet, die Leute landen letztendlich bis hin zur Automobilbranche, Pharmazie, ja überall. Das heißt, zeigt einem aber auch, wie vernetzt das alles ja ist, oder? Vor allem im Hauptstudium dann Umwelttoxikologie, Analytik, Lebensmittel, spielt irgendwie alles zusammen oder kommt alles zusammen.
Genau, es gibt sehr viele Anknüpfungspunkte auf jeden Fall zu anderen Disziplinen, rein inhaltlich, aber eben auch von der Forschung, von der Lehre. Das ist da schon irgendwo in der Schnittstelle mit drin.
Das heißt, wenn du jetzt diese Fettanalytik oder diese Fettoxidation vorantreibst, dann beleuchtest du vielleicht alleine nicht die toxikologischen Hintergründe, sondern du hast dann Spezialisten an der Hand, die dich dann dabei unterstützen.
Genau. Wir haben zum Beispiel Kollegen in den Ernährungswissenschaften, die Zellmodelle haben für Darmepithelzellen.
Das heißt, oh Gott, was heißt das jetzt? Da wird geguckt, wie die Stoffe quasi auf die Zelle wirken.
Ja, oder ob sie durchkommen.
Ah, okay.
Also es gibt Modelle eben, wo man sozusagen eine Barriere aus Darmepithelzellen bauen kann und dann schauen kann, wenn ich oben was draufgebe, kommt auf der anderen Seite was durch, um mal zu sehen, können diese Sachen tatsächlich auch aufgenommen werden. Die haben auch Modelle für In-vitro-Verdau, das heißt, was passiert mit bestimmten Stoffen eigentlich während des Verdaus, während des Konsums, wie kommen die denn überhaupt dann mal im Darm dann an am Endeffekt. Das heißt, da gibt's KollegInnen, die sich einfach mit diesen Sachen sehr viel besser auskennen als ich. Das ist nicht mein Fokus. Und das macht es auch sehr attraktiv tatsächlich. Man kann sich da gegenseitig sehr gut unterstützen.
Ich glaube, in Deutschland gibt es ja einige Universitäten, die Lebensmittelchemie anbieten. Da gibt es auch einige Lehrstühle, die sich dann quasi mit der Wirkung auf den Organismus mehr beschäftigen als jetzt, sagen wir mal, Stuttgart oder Hohenheim.
Genau. Stuttgart und Hohenheim sind wirklich eher auf der instrumentellen analytischen Seite, Karlsruhe oder auch Kaiserslautern oder auch Würzburg zum Beispiel, würden mir jetzt spontan einfallen, wo eben auch diese toxikologischen Aspekte sehr viel stärker im Vordergrund stehen. Das ist natürlich einfach, je nachdem, wer da das Institut und die Forschung leitet und wo die wissenschaftlich herkommen, gibt es da andere Foki.
Ist ja auch gut, weil eben zeigt ja auch, wie breit dieses Feld mal wieder gefächert ist. Ich glaube, manche Unis beschäftigen sich viel mit Aromakomponenten.
Genau.
Also München beispielsweise.
Genau. Mhm.
Dreht sich viel um unser Aroma. Was macht die Lebensmittel aus, dass sie schmecken, wie sie schmecken und so weiter?
Man muss eben sehen, dass diese ganzen Forschungsrichtungen mittlerweile, wenn man die auf einem hohen Niveau betreiben möchte, auch ein großes Maß an Spezialisierung brauchen. Man braucht spezielle Geräte, Ausrüstung, Methoden, die man vorhalten muss, und da kann man einfach auch nicht alles wirklich anbieten. Man kann viel schlecht machen dann halt oder wenig, dafür aber gut.
Mhm. Und das wäre auch dein Ansatz wahrscheinlich.
Genau, Letzteres ist sicherlich das Sinnvolle, weil warum soll jeder alles machen? Das bringt ja nichts.
Das ist wie bei uns in den Untersuchungsämtern, dass wir uns spezialisiert haben. Jetzt sind wir schon im Master und dann steht ja sicher auch eine Masterarbeit an. Wie ist das bei euch im Lehrstuhl? Habt ihr da Platz für alle Studenten für die Masterarbeit? Also ich frage jetzt einfach mal so direkt, das wäre das, was mich beschäftigen würde.
Nee, sicherlich nicht. Wir sind im Master bis zu 25 Studierende, mhm, und das könnten wir personell einfach nicht stemmen. wir wollen, die Arbeiten sind Bachelorarbeiten und Masterarbeiten experimentell. Mhm. Das heißt, die Leute brauchen alle einen Laborplatz, die brauchen entsprechend auch die Messzeit an den Geräten und sie brauchen halt vor allem auch die Betreuung von erfahreneren MitarbeiterInnen, die eben auch die Anleitung machen können. Und viele Masterarbeiten vergeben, die dann aber gar nicht betreut werden können, wird niemandem helfen, wird niemandem gerecht. Deswegen müssen wir da schon ein bisschen limitieren. Aber das Schöne ist ja, die müssen nicht unbedingt in die Lebensmittelchemie gehen, sondern eben auch in die Fachdisziplinen, die sie schon vorher kennengelernt haben. Das heißt, die können auch in der Lebensmitteltechnologie, in der Aromachemie, die wir in Hohenheim auch haben, zur Masterarbeit gehen. Die können aber auch zum Beispiel in die organische Chemie gehen oder in die physikalische Chemie sogar, falls das jemand möchte.
Du hast gerade gesagt, ein spannender Aspekt, 25 Masterstudenten hat's Platz in Hohenheim.
Ja.
Hast du eine Idee, wie viele den Studiengang eigentlich in deutschlandweit überhaupt studieren? Beziehungsweise es kam ja auch, gibt es das eigentlich überall auf der Welt, Lebensmittelchemie, oder ist es so ein deutsches Ding? Es sind jetzt zwei Fragen, ich weiß nicht. Okay.
Wo fangen wir an? Erstmal die Studierendenzahlen sind, glaube ich, gerade um die 300 Anfängerzahlen im Bachelor ungefähr. Deutschlandweit.
Also man muss schon sagen, es ist ein kleines Fachgebiet, aber ein feines.
Es hat sich, also die Zahlen waren deutlich höher noch vor 10 Jahren. Das geht ein bisschen zurück. Wir hoffen, dass wir jetzt sozusagen die Talsohle erreicht haben und die Studierendenzahlen jetzt konstant bleiben. Zum internationalen Ausblick, die Lebensmittelchemie, wie sie hier gemacht wird, ist schon eher was Deutsches. Mit diesem, sagen wir mal, Verbraucherschutzfokus. Es gibt Lebensmittelchemie in anderen Ländern, da ist es aber sehr viel mehr verknüpft mit der Lebensmitteltechnologie. Das heißt, gerade in den USA zum Beispiel sind Lebensmitteltechnologie, Lebensmittelchemie üblicherweise in gleichen Instituten und sehr viel stärker miteinander verknüpft.
Hängt ja auch mit so zusammen, weil die Lebensmitteltechnologien, ich habe dort meine Doktorarbeit gemacht, also die Technologen, die schauen ja, wie ich ein Lebensmittel bereiten kann, damit es irgendwie eine gewisse Funktion erfüllt, beispielsweise. Und das hat natürlich extrem viel mit Chemie zu tun.
Genau.
Und andersrum, die Lebensmittelchemiker müssen ja auch wissen, wie die Lebensmittel oder die Zutaten behandelt werden, weil das natürlich auch wiederum Einfluss auf viele verschiedene chemische Verbindungen oder Prozesse hat.
Sicherlich, also diese Zweiteilung, ich möchte jetzt nicht überbewerten, es gibt durchaus auch Lebensmittelchemie-Standorte, die sehr stark technologisch arbeiten und lebensmitteltechnologische Institute, die auch sehr viel lebensmittelchemische Expertise zusammenbringen. Aber die Studiengänge sind eben üblicherweise zum Beispiel geteilt und deswegen sind es dann doch eher separate Disziplinen hier.
In Deutschland
zumindest.
Oh Mann, ich erinnere mich gerne an Studium zurück. Irgendwie schon, ja.
Vor 10, ja, oh no. Ist ja länger her. 13 Jahren, ja.
Ja, ich erinnere mich noch gut an unsere Zeit im Labor.
Ja.
Was empfiehlst du denn, was sollte denn der Abiturient mitbringen oder was soll der Studienanfänger mitbringen, außer natürlich Interesse am Fach? Also kannst du da irgendwie noch Tipps geben?
Interesse am Fach, Interesse an Laborarbeit idealerweise, weil das wird jedes Semester kommen. Eine ruhige Hand schadet nicht. Man hat viel zu pipettieren, viel Technisches zu tun. Da hilft es, eine ruhige Hand zu haben. Ja, eine gewisse Resilienz. Das Studium ist durchaus anspruchsvoll mit vielen Sachen, die auf einen einprasseln erstmal. Damit muss man klarkommen. Eine gewisse Frustrationstoleranz im Labor. Naja, Labor ist halt Labor. Nicht alles funktioniert beim ersten Mal und nicht alles funktioniert beim fünften Mal. Ja, im Großen und Ganzen glaube ich, dass das Studium gut studierbar ist. Man muss sich aber eben darauf einstellen, es ist ein zeitintensives Studium, es ist ein arbeitsintensives Studium, wo man eben auch viel praktisch zu tun hat. Aber ja, Interesse ist, glaube ich, erstmal das Erste, was zählt.
Hattet ihr viele Kommilitonen, die nebenbei noch geschafft haben zu arbeiten? Also es gibt ja immer Leute, die dann versuchen, sich noch Geld dazu zu verdienen. Hattet ihr das?
Ich hab's.
Du hast es gemacht?
Ja.
Echt?
Ich hab fast vom ersten Semester an gearbeitet.
Das ist schon hart, oder? Also ich glaube, also weil der Tag ist ja schon auch ausgefüllt. Einmal mit Vorlesungen, meistens vormittags und nachmittags Labor. So war es zumindest in der Uni-Halle.
Ja. Nee, ich hatte Tutorien, die ich irgendwann mal gemacht hatte. Das war okay. Und dann hatte ich gekellnert am Wochenende dann.
Okay.
Und irgendwann angefangen, Nachhilfe zu geben. Das, ja, am Wochenende habe ich dann halt gearbeitet.
Ich denke aber, ich meine, das ist ein Studiengang, aber das ist ja in vielen Studiengängen sind ja fordernd. Ja. Und trotzdem muss man ja irgendwie noch schauen. Das ist ja trotzdem, ist ja nicht mehr Schule. Man ist dann schon eher auf eigenen Beinen auch ein Stück weit. Ich meine, das gehört bestimmt generell, also kann man so sagen, wenn man studiert, dann ist man schon eigentlich auf eigenen Beinen stehen und für sich selber auch verantwortlich, ganz egal, was für einen Studiengang ich eigentlich.
Weiß ich nicht. Also ich habe mir dazu verdient, das hat funktioniert. Hätte ich tatsächlich meinen vollen Lebensunterhalt verdienen müssen, hätte das ganz anders ausgesehen. Und ich glaube, dafür eignet sich ein lebensmittelchemisches Studium mit Montag bis Freitag Programm nicht unbedingt. Da ist sicherlich eine Einstiegshöhe da. Wirklich Vollarbeiten nebenher? Schwierig, würde ich sagen. Und Teilzeitmodelle oder sowas haben wir eigentlich auch noch nicht wirklich. Das ist vielleicht mit Bachelor, Master jetzt ein bisschen leichter, als es vorher war, eben sich Module ein bisschen hin und her zu schieben. Aber nee, dafür ist es nicht wirklich gut geeignet, das muss man zugeben.
Dafür ist es super gut betreut. Also der Betreuungsschlüssel, es ist, also man geht eigentlich als einzelne Person nicht unter.
Nee, genau. Das kann ich wirklich bestätigen.
Hauptsache, es macht Spaß, das macht die Lebensmittelchemie definitiv. Allein wenn ich sehe, wie viel man über dieses grundlegende Thema lernt in diesem Studiengang und wie viel Unwissenheit eigentlich in der Bevölkerung in Teilen dann doch immer noch da ist, obwohl eigentlich ja jeder irgendwie einen gewissen Draht zu Lebensmitteln hat. Allein das macht das Studium schon so spannend und aufmerksam, dass ich es jedes Mal wieder tun würde, tatsächlich jetzt im Nachgang. Ich denke, das könnt ihr unterschreiben.
Ja.
Ja.
Ist ja so. Und tatsächlich, ich nochmal zurückkommen, wir Lebensmittelchemiker sind nicht diejenigen, die diese Chemie in die Lebensmittel rühren, sondern wir decken es eher auf. Wir machen das Gegenteil. Wir suchen nach dieser Chemie, die zufällig, unbeabsichtigt oder wie auch immer da reingekommen ist.
Oder wie du schon gesagt hast, einfach drin war. Weil
oder einfach
halt
drin war.
Weil Lebensmittel inhärent schon chemische Komponenten enthält.
Ja, ich mag dann nochmal auf den Apfel zurückzukommen. Diese berühmte Ascorbinsäure, das berühmte Vitamin C, das hat auch eine E-Nummer.
300.
Genau, Ascorbinsäure, Vitamin C, zwei Namen für eigentlich das Gleiche. Wenn es als E300 drin ist, dann eben als Antioxidationsmittel Ascorbinsäure E300 als Zusatzstoff. Es kann halt aber auch genauso als Zutat drin sein, zum Beispiel in Form von Zitronensaft, das dann den gleichen Effekt erfüllt, aber dann eben in dieser Form rechtlich kein Zusatzstoff ist. Das leuchtet nicht unbedingt jedem sofort ein, würde ich sagen.
Chemisch gesehen ist es dasselbe.
Ja, genau. Aber es leuchtet nicht jedem unbedingt ein, warum jetzt Ascorbinsäure in einer Form sozusagen als Zusatzstoff mit E-Nummer deklariert werden muss, in der anderen Form aber nicht. Und auch welche Vorgaben denn das Lebensmittelrecht für sowas eben gibt, warum das so ist.
Ja, also man sieht, man kann die Lebensmittelchemie noch deutlich publiker machen, weil vieles betrifft einen ja, viele Unklarheiten, Unwissenheit besteht ja weiterhin. Wie siehst du das?
Ja, ich sehe das genauso. Deswegen habe ich mich ja jetzt hier im Amt der Öffentlichkeitsarbeit verschrien und genau deshalb haben wir jetzt auch den Simon eingeladen, um die Lebensmittelchemie noch ein bisschen öffentlicher oder publiker zu machen.
Ja. Ich denke, das ist auch wichtig, weil die Informationen sind sicherlich draußen, aber wer kann denn einen 70-seitigen BFR-Report über Süßstoffe oder sowas lesen? Erstmal ohne das Hintergrundwissen oder auch ohne den Kontext dafür. Ich finde, da sind die Informationen zwar da, aber eben nicht breit zugänglich. Deswegen finde ich es wichtig, dass man sowas breit zugänglich macht und eben auch eine breitere Bevölkerung anspricht.
Und man muss dazu sagen, die Lebensmittelchemie beschafft sich mit Fakten. Und nicht mit Halbwissen. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt, weil Halbwissen und Theorien zu irgendwelchen Lebensmittelthemen gibt es zuhauf.
Mhm.
Aber was wir tun, ist einfach eine Naturwissenschaft, die sich auf Fakten bezieht.
Ja, beziehungsweise auch auf Abwägung verschiedener Faktenlagen. Auch das muss man vielleicht immer mal noch betonen, wie so ein wissenschaftlicher Prozess überhaupt aussieht, dass es eben auch nicht schwarz und weiß ist, sondern es ist mitunter eben eine Abwägungsfrage. Es gibt Evidenz in eine Richtung, in eine andere, aber in Summe und unter Gewichtung und unter Beurteilung kommt man eben zu dem Schluss, dass folgende Empfehlung kommt.
Okay.
Also ja. Gegenteilige Meinungen oder gegenteilige Ergebnisse in einem Feld heißt nicht unbedingt was Schlechtes und ja.
Und oft ist es halt so, es gibt nicht nur schwarz und weiß,
genau.
Es gibt halt eben grau und manchmal kann es sich auch einfach ändern, oder? Wenn
genau.
Ich neue wissenschaftliche Erkenntnisse habe, dann kann sich so manches Wissen oder als Sicherheit geglaubte Wahrheit einfach auch auflösen, ne? Und das falsch herausstellt. Gut, wir wollen Werbung machen für den Studiengang. Wo kann man sich informieren?
Am besten zu den Studieninfotagen kommen, an der Uni Stuttgart oder der Uni Hohenheim. Wir sind da üblicherweise vertreten mit Ständen und Vorträgen. Die Websites, Lebensmittelchemie Stuttgart oder Hohenheim googeln. Das sind gute Informationen. Und die AG Junge Lebensmittelchemie hat auch eine sehr informative Website und einen Studiengangsführer, wo auch alle Standorte und ihre Eigenheiten und viel Fakten ums Studium vorgestellt werden. Auch ein sehr ausführlicher Gehaltsreport zum Beispiel, wo eben über Bewerbungszeiträume und durchschnittliche Gehälter und Berufsaussichten informiert wird.
Ja, die ganzen Seiten, die verknüpfen wir euch unten auch dann.
In den Shownotes, genau.
Und ansonsten dürfen sich Interessierte auch gerne einfach bei mir melden und dann kann ich auch nochmal persönlich Werbung machen.
Ja, und bei uns auf der Webseite könnt ihr euch gerne informieren über das Staatsexamen, was natürlich bei uns in Stuttgart, Karlsruhe, Sigmaringen und Freiburg absolviert werden kann. Verlinken wir euch auch gerne in den Shownotes.
Man kann es vergleichen mit dem Referendariat, was Lehrer beispielsweise machen müssen. Mit anderen Aspekten natürlich, aber gleiches System circa.
Genau.
Gibt es da nochmal Prüfungen?
Ja, da gibt es nochmal Prüfungen zum Schluss.
Natürlich praktischer Art, man muss Gutachten schreiben, was man halt so auf einem Amt macht und man hat viel natürlich auch nochmal vertieft dann Lebensmittelrecht.
Das ist praktische Art tatsächlich im Labor Prüfungen?
Das ist nicht mehr so wie früher. Also ich zu meinem Zeiten Staatsexamen habe die Probe noch selbst gekocht und selbst analysiert, eine Woche lang Zeit.
Und ich musste das nicht mehr.
Und übers Wochenende dann das Gutachten schreiben und abgeben am Montag dann die nächste Probe und das 3 Wochen lang. Und bei euch?
Ich musste das dann schon nicht mehr, weil es auch geheißen hat, ja, das ist ja auch Bestandteil des Studiums, dann macht man das ja schon. Und deswegen hat man das hier zumindest dann eingeschränkt, diese Sachen.
Was heißt, es wird abgefragt, welche Prüfparameter würdest du jetzt analysieren und dann kriegst du für deine angeforderten Prüfparameter dann Werte? Und schreibst dann daraufhin das Gutachten.
Genau.
Aber ich glaube,
aber das mag an anderen Ämtern auch anders sein. Also
ja, und das ist fast eigentlich nochmal ein eigener Podcast wert.
Definitiv, so. Ja. Aber ich hoffe, wir haben so ein bisschen Werbung machen können für die Lebensmittelchemie.
Mir hat es
mega Spaß gemacht.
Ja.
Genau.
Danke für die Einladung.
Herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst.
Gerne. Und wir können auch gern nochmal irgendwann vielleicht über ein spezifischeres Thema noch sprechen. Wenn du Lust hast, vielleicht.
Danke, Simon.
Danke euch. Ciao, ciao.
Wenn ihr mehr über das CVUA Stuttgart erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf unserem Instagram-Kanal oder schaut auf unserer Webseite vorbei. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche für die nächste Podcast-Folge habt, dann meldet euch doch gerne per Mail an poststelle@cvuas.bwl.de.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Apfelvogel-Stories – Geschichten aus dem Untersuchungsamt.